Und jetzt geht es um ein Buch vom Berlin Buses Social Club, das im Februar rauskommt. Der Berlin Buses Social Club macht Kommunikationsguerilla und arbeitet da vor allem im Bereich Gesellschaftskritik durch veränderte Werbung, nennt sich Adbusting. Und vom Berlin Buses Social Club habe ich Boris am Telefon. Hallo.
Hallo.
Ja, Boris, wir haben schon einmal über Adbusting gesprochen. Das kann man auf radiokorax.de nachhören. Und in unserem letzten Gespräch ging es schon so um euer Verständnis von Werbung, mit dem der Berlin Buses Social Club arbeitet. Und ich würde da jetzt einen kurzen Überblick drüber geben. Und zwar versteht ihr Werbung als Form der Kommunikation von oben nach unten in hierarchisch organisierten Gesellschaften, die dann notwendig wird, wenn die angesprochene Menge zu groß wird und es so ein Massenmedium eben der Werbung braucht, zum Beispiel für die Werbung für Parteien oder Produkte. Und damit so eine Werbung erfolgreich ist, wird an bestehende Bilder angeknüpft, in Mode und Kosmetik beispielsweise an sexistische oder rassistische Schönheitsvorstellungen, die erfolgsversprechend sind. Und ja, genau, darauf können wir später noch näher zu sprechen kommen. Zuerst mal würde ich bleiben bei diesem Medium von Werbung, das eben keine kollektiv genutzte Fläche ist. Und beim Adbusting werden sich solche Flächen vielleicht auch Namen und damit eine Öffentlichkeit und ein Einfluss angeeignet, um eigene Botschaften zu vermitteln. Und da will ich jetzt einhaken und dich, Boris, fragen, inwiefern hat diese Aktionsform des Adbustings über diese Kommunikationsform etwas, ja, Subversives?
Ja, also die Idee an Adbusting ist in der Regel, dass das subversiv sein soll. Also eine häufige Art und Weise, das zu machen, ist, dass man die Poster so gestaltet, dass sie auf den ersten Blick nicht als der illegitim hängende Poster zu erkennen sind, sondern zum Beispiel, das sieht auf den ersten Blick aus wie ein Bundeswehrposter. Und dann liest man aber den Slogan und irgendwie passt der Slogan da aber einfach nicht rein und ist nicht was, was die Bundeswehr wirklich sagen sollte. Jetzt mal ein Beispiel, ein Poster, auf dem steht dann, das ist komplett in dieser Bundeswehr-Tarnfleck-Optik gehalten. Und da steht dann als Slogan drauf, Ausbeutung gewaltsam verteidigen. Und es ist sehr spannend, weil dieser Slogan auf der einen Seite, durch dieses Verteidigen klingt das sehr nach so Wörtern, die die Bundeswehr benutzen würde. Die haben auch noch so drunter geschrieben, ihre Bundeswehr als Absender. Dadurch bekommt es eine gewisse Legitimität und auch dadurch, wie das aussieht, bekommt es so eine Legitimität. Und gleichzeitig würde die Bundeswehr aber eher nicht davon reden, auszubeuten und das gewaltsam zu tun. Und dass man diese Sachen so nebeneinander setzt, führt dann unter Umständen dazu, dass Leute hinterfragen, ist das gerade echt? Warum glaube ich, dass das echt ist? Warum glaube ich, dass es nicht echt ist? Und was sagt das über die Bundeswehr aus? Weil vielleicht sehe ich in dem Slogan zwar einen Funken Wahrheit, finde aber nicht, dass die Bundeswehr sowas sagen würde. Und da kann man dann ja zu Schlüssen kommen. Und unsere Erfahrung ist, dass tatsächlich alleine dieses, dass die Poster echt aussehen vom Design, dass das ein enormes Mittel ist dafür, dass Leute denken, die Poster seien echt und dass man in dem Slogan schon nicht zu subversiv sein sollte, weil dann checken die Leute es nicht. Das ist schon häufiger vorgekommen.
Mhm. Ja, und jetzt nochmal zu dieser Form von Kommunikation. Genau an dich würde ich gerne die Frage stellen, inwiefern nimmt man sich damit auch eine Macht, die man in der Kommunikation eigentlich nicht hätte, wenn man das so unter seinem eigenen Namen veröffentlichen würde?
Ja, das tut man. Ja, zweierlei, weil einerseits soll man auf diese Werbevitrinen oder die großflächigen Werbeposter, wo Leute dann was anderes drauf machen, auf die soll man ja eigentlich keinen Zugriff haben und den eignet man sich an. Also man soll nur Zugriff darauf haben, wenn man entsprechend Kohle da lässt. Das ist für normale Leute nicht bezahlbar. Und andererseits eignet man sich dann unter Umständen auch so ein Bundeswehr-Logo oder die SprecherInnen-Position der Bundeswehr aus. Das ist generell in dieser Aktionsformgruppe der Kommunikationsguerilla recht beliebt. Wir haben da auch andere Beispiele in unserem Buch. Da sind drei Fake-Schreiben drin, also Briefe, die einfach in Nachbarschaften in die Briefkästen eingeworfen wurden und wo dann zum Beispiel so ein stockkonservativer CDU-Bürgermeister plötzlich den Tag der Bundeswehr absagt, weil er jetzt total der Antimilitarist geworden ist. Ein anderes Fake-Schreiben hier in dem Buch ist, wo die damalige Kriegsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer plötzlich dazu aufruft, dass wegen dieser Tatsache, dass die Bundeswehr auch dafür kämpfe, dass man gegen sie sein darf, dass das jetzt bedeutet, dass alle ganz viel Kritik üben müssen und Adbustings tun sollten. Und das arbeitet auch genau mit diesen Dingen. Man hat da ein Schreiben, das sieht erstmal vom Layout her sehr seriös aus. Und dann hat man oben so ein Bild von der Person, dessen Namen man sich ausleiht und einen Briefkopf. Und es sieht alles echt aus. Und dann geht nach und nach in dem Schreiben wird es immer, naja, immer subversiver, immer skurriler. Und am Ende sollte den LeserInnen dann hoffentlich klar sein, dass das kein echtes Schreiben ist.
Mhm. Okay, ja, also du hast gerade schon ein Beispiel gebracht irgendwie mit diesem Bundeswehrtag und genau darum geht es ja auch in dem neuen Buch, das ja heißt Mega Unerhört, Adbusting mit Militär, Polizei und Geheimdiensten. Und da wird auch, wenn ich das richtig verstanden habe, darauf eingegangen, was es so für eine Repressionsgeschichte gibt, weil der Aktionsform Adbusting ja schon mit massiver Repression begegnet wurde. Du hast auch erzählt von Hausdurchsuchungen und einer langen Geschichte irgendwie an Repression. Jetzt vielleicht mal an dich so die Frage, was gibt es in diesem Buch für eine Geschichte von Repressionen? Wie wird das da thematisiert?
Ja, dieser Fokus auf Polizei und Militär kommt auch daher, dass das in dieser Repressionsgeschichte halt, naja, am meisten Repression bekommen hat, weil dieses Ausleihen der SprecherInnenrolle, dass man im Namen der Bundeswehr oder der Polizei, also im Namen von Repressionsorganen etwas sagt, das regt die tierisch auf. Und dementsprechend sind sie dann auch vorgegangen. Das sah so aus, dass es im Jahr 2019 noch Hausdurchsuchungen gab. Wegen eines umgestalteten Bundeswehrposters gab es dann gleich 3 Hausdurchsuchungen. Und mittlerweile, dadurch, dass die Aktivistis einfach ständig weitergemacht haben und gute Öffentlichkeitsarbeit gemacht haben und unter anderem eine Klage vom Bundesverfassungsgericht eingereicht haben, die immer noch bearbeitet wird. Dadurch hat man mittlerweile den Stand, dass in Berlin Adbusting mit eigenen Werbeplakaten, also die man selbst ausdruckt und mitbringt, de facto legalisiert ist. Genau, da gibt es von mehreren Staatsanwaltschaften mittlerweile so Befunde, dass sie sagen, nee, liebe Polizei, ihr dürft jetzt nicht noch eine Hausdurchsuchung machen, weil das ist ja Adbusting und das ist ja erlaubt. Ja, und diese Repressionsgeschichte, die zieht sich hier so ein bisschen durchs Buch. Und das Fazit ist eigentlich, dieses man darf dann, wenn einem die Türen eingetreten werden, nicht klein beigeben, sondern muss weitermachen, muss freche Öffentlichkeitsarbeit machen, weitere Aktionen machen, einfach nicht aufhören. Und man sieht ganz gut in den Akten, dass genau das die Repressionsorgane einerseits stört und andererseits dann zum Beispiel die Staatsanwaltschaft dazu veranlasst, zu sagen, hey, wir möchten uns weitere Peinlichkeiten hier ersparen, also stellen wir das Verfahren hier mal ein.
Mhm. Gerade hast du schon angesprochen, dass so das Aktionsfeld so ein bisschen über Adbusting hinaus erweitert wurde, über ja, das sich Aneignen von Briefköpfen und dass es da diese ja, Geschichte gab mit der Bundeswehr, wo irgendwie so Tage irgendwie abgesagt wurden. Kannst du mehr von dieser Geschichte erzählen? Was ist da vorgegangen?
Das war 2020 in Tegel. Da gab es Pläne, den Tag der Bundeswehr erstmals in Berlin zu veranstalten. Also der Tag der Bundeswehr, sage ich vielleicht einmal dazu, das ist so eine Propagandaveranstaltung des Militärs, wo sie so Tag der offenen Tür machen. Und dann können alle Leute, die wollen, zum Beispiel in so eine Kaserne und können sich da dann das Kriegsgerät angucken und können sich angucken, wie die SoldatInnen irgendwelche Manöver spielen. Genau. Gab dann auch das erste Mal, als sie das gemacht haben, gleich Skandale, weil es dann lauter Bilder in der Presse gab von Kindern, die irgendwelche Knarren in der Hand haben. So eine Art Veranstaltung ist das. Und die sollte 2020 das erste Mal in Berlin sein und sollte aber im Gegensatz zu dem, was ich gerade geschildert habe, womit das in der Kaserne läuft, sollte das 2020 in aller Öffentlichkeit an so einer Seepromenade am Tegeler See sein. Ja, und das wurde dann letztendlich aber wegen Corona abgesagt und da fand eine Gruppe AktivistInnen, dass ihnen das sehr gelegen kommt, weil diese Information, dass das abgesagt ist, die wurde nicht groß öffentlich breit getreten. Genau, und was sie dann beschlossen haben, ist, sie leihen sich die SprecherInnen-Position des Reinickendorfer Bezirksbürgermeisters Frank Balzer. Das ist dieser CDU-Typ, von dem ich gesprochen habe, totaler Militärfan und der war halt maßgebend dafür, dass der Tag der Bundeswehr da in Tegel in der Öffentlichkeit hätte sein sollen. Das war so sein Projekt. Und dessen Stimme leiten sie sich aus in einem Fake-Schreiben, wo sie dann den Tag der Bundeswehr absagen. Allerdings nicht wegen Corona, sondern der Frank Balzer hat jetzt gelernt, dass das Militär blöd ist und sieht das, was er in der Vergangenheit so von sich gegeben hat, ganz, ganz selbstkritisch und sagt deswegen jetzt den Tag der Bundeswehr ab. Und es sorgte auch für einiges an Verwirrung. Man hat tatsächlich im Internet, auf Social Media, so Posts gefunden von Leuten, die dann rätselten, ob das echt ist oder nicht. Was ich sehr spannend finde, weil dieses Schreiben halt wirklich, wenn man weiß, dass es nicht echt ist und das unter so einem Gesichtspunkt betrachtet, dass man irgendwie Kommunikationsgeräte erkennt, dann ist es in meinen Augen sehr, sehr offensichtlich, dass es eine Fälschung ist. Für die Leute war es das aber nicht, allein wegen des seriösen Aussehens in meinen Augen. Ja, später machten die dann auch noch ein zweites gefälschtes Schreiben, wo sie gleich auch übernommen haben, das erste gefälschte Schreiben zu dementieren und dann drehten sie das einmal so komplett rum und der Frank Balzer erzählte dann so, was der echte Frank Balzer auch denkt, bloß noch eine Nummer krasser und überspitzter. Das kam auch recht gut an. Ein Jahr später gab es dann dasselbe mit der Kriegsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Die rief kurz vor dem Tag der Bundeswehr dazu auf, sich an einem Tag ohne Bundeswehr zu beteiligen, weil da gibt es diese nette Initiative namens Tag ohne Bundeswehr und sie findet ja, dass es ganz wichtig ist, dass wir in der demokratischen Gesellschaft auch Kritik üben und deswegen gibt es ja auf dem Bundeswehr-Slogan, wir kämpfen auch dafür, dass es gegen uns sein kann und da sollen jetzt bitte alle mitmachen. Das war so der Beat von dem zweiten Schreiben und auch da war hat man auf Social Media Posts gefunden, zum Beispiel eine Person schrieb, dass sie zuerst dachte, wow, krass hat die Annegret Kramp-Karrenbauer irgendwie dazugelernt, Mann, bin ich beeindruckt, bis die Person dann sah, dass in dem Logo vom Ministerium die Leute dem Bundesadler so ein Gewehr in die Fänge gefotoshoppt hatten. Und das war dann der Punkt, an dem die Person merkte, dass das hier nicht echt ist. Ja, und in allen diesen drei Fällen wurden diese Fake-Schreiben letztendlich genutzt, um auf Aktionen rund um den Tag der Bundeswehr rum aufmerksam zu machen. Also es gab da auch immer Adbustings und Ziel der Schreiben war letztendlich, dass Leute auf den Webseiten der AktivistInnen landeten, wo man dann halt herausfinden konnte, warum wurde das gemacht, was sind unsere Standpunkte. Das ist in meinen Augen sehr wichtig bei Kommunikationsguerilla, weil dadurch, dass die so ein subversives Format sind, die sind sehr gut geeignet, Aufmerksamkeit zu bekommen und dass Leute darüber reden und so neue Diskussionskorridore geschaffen werden. Die sind nicht gut geeignet dafür, dass man einen politischen Standpunkt so ganz klar rüberbringt. Und deswegen empfiehlt es sich in meinen Augen sehr, wenn man das verknüpft mit so klassischer Öffentlichkeitsarbeit, wo man tatsächlich einfach mal schreibt, warum hat man das gemacht und das ist gut begründet und man nutzt diese Aufmerksamkeit, die die Adbustings oder die gefälschten Schreiben oder was auch immer man da macht, generieren, um die Leute zu diesem ernsteren Text zu bringen.
Mhm. Okay, danke dir für diesen Einblick. Jetzt würde ich nochmal auf was zu sprechen kommen, was du gerade schon angedeutet hast, nämlich, dass Adbusting so eine Art Entkriminalisierung erfahren hat. Und ich habe dazu auch gelesen, dass es ja offiziell jetzt so stärker als Kunstform wahrgenommen wird und weniger als so eine gefährliche Aktivismusform, der man mit Repressionen begegnen muss. Und genau, dazu würde ich dich gerne fragen, worauf führst du diese Entwicklung zurück und wie bewertest du sie vor allem?
Ja, das mit der Kunst so ein zweischneidiges Schwert. Und zwar, wenn man so ein Verfahren zum Beispiel am Hals hat, dann ist es total bequem, sich rauszureden, indem man sich auf Kunst beruft. Also das ist Kunst, von der Kunstfreiheit gedeckt. Wenn ihr was dagegen macht, dann seid ihr gegen die Kunstfreiheit. Das funktioniert recht gut. Gleichzeitig sagt man dann damit halt auch, dass es in Anführungsstrichen nur Kunst ist. Und das ist so ein Ding mit der Kunst, dass Kunst darf alles, es gibt Kunstfreiheit und das liegt daran, dass Kunst fast wie in so einem separaten Raum abläuft oder wahrgenommen wird, der nicht unbedingt den Anspruch hat, die Realität zu verändern. Und in dem Moment, wo man sagt, dass das die Machen ist Kunst, sagt man auch ein Stück weit, dass es einem nicht unbedingt darum geht, jetzt real etwas zu ändern. Und das ist was ganz anderes, wenn man sagt, das ist eine politische Aktion. Da ist klar, da geht es mir jetzt darum, Politik zu machen und nicht darum, Kunst zu machen. Ja, es gibt durchaus auch schon AdbusterInnen, die dieses Kunstnarrativ für sich genutzt haben, weil es zum Beispiel in so Repressionsverfahren einfach praktisch sein kann. Ansonsten habe ich das zum Beispiel jetzt auch bei diesem Fake-Schreiben von Annegret Kramp-Karrenbauer zum Tag der Bundeswehr. Da hat das Kriegsministerium in einem Pressestatement gesagt, dass es sich hier um eine Kunstaktion handle. Und das machen die in meinen Augen nicht, weil sie das selbst alles total Pillepalle finden. Also wir wissen, dass die weiterhin, der militärische Abschirmdienst führt weiterhin Listen von Adbusting. Und auch damals, die Polizei hat gegen diese Fake-Schreiben ermittelt wegen Störpropaganda gegen die Bundeswehr. Also die finden das alles immer noch wahnsinnig kacke. Ja, sehen das bei weitem nicht so lässig, wie sie tun. Aber sie haben halt herausgefunden, dass es gut rüberkommt, wenn man halt sagt, ja, das ist eine Kunstaktion. Und in meinen Augen ist es auch also die beste Reaktion, die sie machen könnten. Einfach lässig sich geben, sagen, ja, das ist Kunst, nicht so schlimm. Und dann ist man auch recht fein raus. Natürlich immer schöner für die Aktivisten, wenn die Leute sich dann auch mal öffentlich aufregen oder so. Das will man ja auch so ein Stück weit provozieren vielleicht. Ja, und ich glaube, diese Erkenntnis ist jetzt einfach angekommen, dass es besser ist, sich ein bisschen zurückzulehnen, zu sagen, hey, das muss man alles nicht so ernst nehmen, ist halt Kunst. Und dann ist man fein bei raus.
Mhm. Ja, spannend. Ich würde da genau weitermachen. Und zwar denke ich irgendwie so an den Anfang zurück, wo genau wir ja irgendwie gesagt haben, okay, man eignet sich was an, was einem nicht zusteht und das ist an sich schon ja irgendwie was Kritisches. Und jetzt so im Kontext von dieser vermehrten Wahrnehmung so als Kunst und damit vielleicht auch teilweise weniger Auseinandersetzung mit den politischen Inhalten, frage ich mich so, was würdest du sagen, wie kann man sich im Adbusting denn trotzdem, während man sich das zu Nutzen macht, etwas Subversives beibehalten?
Also ich denke, das Subversive hat das alles trotzdem, unabhängig davon, wie die Leute jetzt darauf reagieren. Die Frage, wie subversiv ist und wie gut das mit der Subversivität funktioniert, ist immer recht schwer zu beantworten und also hängt tatsächlich auch total krass vom Zeitgeschehen und was die Leute so für Vorstellungen im Kopf haben ab. Und das ist letztendlich immer so eine Bauchgefühlentscheidung, die man dann anpassen muss, an was man denkt, mit was für Werten die Leute gerade so rumlaufen, damit man so eine Ahnung hat, so kapieren die das, was ich denen sagen will, oder zu unterschwellig. Ja genau, also dass Subversive beibehalten werden kann, da sehe ich im Grunde eigentlich kein Problem mit. Damit das nicht zu dieser Kunst, einfach nur zur Kunst degradiert wird, da glaube ich, ist es sinnvoll, sich zu wehren, indem man das mit anderen Aktionsformen verknüpft, die so ganz klar keine Kunst sind. Das sieht man bisher recht wenig und in meinen Augen steckt dahinter total viel Potenzial, indem man so eher klassische Aktionsformen verknüpft mit dieser Kommunikationsgeräte, die dann auch den anderen Sachen Aufmerksamkeit und Legitimität verschaffen kann. Also ich glaube, das wäre ein sehr mächtiges Schwert und wie gesagt, bisher sieht man das recht wenig. Und ein anderer Weg wäre tatsächlich, den Inhalt nochmal eine Nummer zu verschärfen, nochmal anzupassen, mehr den Finger in die Wunde legen und über die Themen reden, über die sie nicht reden wollen. Genau, und zusammenfassend muss ich aber auch sagen, dass es jetzt diese Beispiele gibt, wo so ein Kriegsministerium mal sagt, ja, das ist eine Kunstaktion. So sehr beeindruckt es mich dann auch nicht. Die haben das dann halt gelernt, dass das clever ist, das zu sagen in diesem Fall. Ich glaube aber sehr, dass im nächsten Fall die das dann vielleicht auch mal wieder nicht tun, weil es sie halt doch immer noch sehr, sehr ärgert. Das sieht man immer wieder.
Mhm. Okay, danke schön. Ja, jetzt sind wir schon so ein bisschen in Richtung eines Ausblicks gekommen, wie sich so die Bedingungen, unter denen man Adbusting oder Kommunikationsguerilla allgemein irgendwie macht, wenn die sich wandeln, verändern sich da irgendwie auch die Aktionsform. Und jetzt würde ich nochmal aufgreifen, was wir ganz am Anfang angeschnitten haben, und zwar das in Werbung ja irgendwie angeknüpft wird an so bestehende Bilder, sonst würde sie nicht funktionieren und nicht erfolgreich werden. Und würde jetzt so ein bisschen den Schwenk machen, weil gerade in den letzten Jahren man irgendwie so beobachten kann, dass Werbung besonders gut im Moment funktioniert, wenn sie eine breitere Gruppe von Menschen repräsentiert. Also das heißt, dass sie irgendwie divers ist, dass sie nicht mehr ganz so offensichtlich sexistisch, rassistisch und so weiter ist. Und da kann man jetzt irgendwie nicht einfach hingehen und sagen, okay, dieses Plakat ist offensichtlich rassistisch, ich prangere das an. Ja, und zunächst würde mich jetzt so interessieren, wie würdest du sagen, dass sich Werbung aktuell verändert und wie verhält sich diese Veränderung von so Werbung jetzt, das ist jetzt weniger Bundeswehr, sondern mehr so andere Werbung, in so einem gesellschaftlichen Kontext?
Ja, man hat das tatsächlich auch bei der Bundeswehrwerbung, also das nur kurz einmal als Beispiel, 2013 haben die so peinliche Werbung gemacht, so einem Werbespot, wo Mama und Tochter in den Supermarkt gehen. und dann gibt es da keine Bananen. Und die Tochter guckt dann traurig und dann ist so gerade zu ganz vielen Kriegsschiffen und Marinesoldaten, die irgendwelche Manöver machen und wir verteidigen, dass ihr Bananen bekommt. Und 2014 haben die so versucht, eine inklusive Werbekampagne zu machen, die Frauen ansprechen soll und haben da wirklich also sämtliche Klischees bedient. Da konnte man dann so sehen, Frauen vorm fetten Schuhregal mit so einem paar Armeeschuhen und dann irgendwie so ein Slogan, dass zumindest an den Tagen, wo sie Dienst hat, die Frage, welches Paar Schuhe sie sich anzieht, einfach zu beantworten ist. Ja, also 2013, 2014 war das dermaßen peinlich, was die so an Werbung rausgehauen haben. Und es liegt daran, dass die Bundis das selbst gemacht haben damals. Ab 2015 haben sie dann eine Werbeagentur angestellt und dann sah das alles deutlich professioneller aus und solche krassen Peinlichkeiten sind denen dann auch nicht mehr passiert. Nichtsdestotrotz kann man ja immer noch das Ganze kritisieren, weil selbst wenn die Werbung an sich oberflächlich irgendwie jetzt nicht in so ein Fettnäpfchen tritt, werben sie ja immer noch für die Bundeswehr. Und genauso sehe ich das eigentlich auch bei anderen Dingen. Also ein Beispiel, was mir jetzt einfällt, ist Germany's Next Topmodel Diversity-Staffel. Da habe ich auch sehr viel von mitbekommen, dass, naja, nur weil da Diversität draufsteht und weil sie ganz viel Diversität sagen, steckt erstmal nicht so wirkliche Diversität dahinter. Und zweitens hat, also das, was bei Germany's Next Topmodel so passiert, ist einfach grundlegend scheiße. Und selbst wenn man dann so ein schickes, diverses Poster hat, dann kritisiert man halt eben nicht, dass hier nicht genug Diversität drauf abgebildet wäre, sondern kritisiert man halt eher so die Grundzustände bei Germany's Next Topmodel, dass die Leute so objektifiziert werden da, dass die gegen ihren Willen zu Dingen genötigt werden. Also gibt dann immer diese Nacktfotoshootings, soweit ich weiß, die die Leute eigentlich nicht machen wollen und dann werden sie gedrängt, sie trotzdem zu machen. Solche Sachen kann man ja trotzdem kritisieren. Beziehungsweise es werden da immer noch sehr sexistische Schönheitsbilder propagiert, die längst nicht alle Körper einschließen. Ja, und ich glaube, so ist es bei allen möglichen anderen Sachen halt auch. Also, beziehungsweise wenn ich jetzt vorstellen, dass man jetzt eine Werbung hätte, die so gut ist, dass man an dem Werbeplakat an sich nichts aussetzen kann und gleichzeitig wirbt es auch noch für eine tolle Sache, ne, da muss ich es auch nicht kritisieren. Aber solange das irgendwie nicht der Zustand ist, werden wir jetzt immer noch Werbung haben, die entweder oberflächlich schon irgendwie scheiße ist oder zumindest für etwas wirbt, was kacke ist. Ja, und jetzt nochmal, um darauf zurückzukommen, wie man das dann konkret machen kann, wenn das Werbeplakat an sich nicht, also oberflächlich nicht kacke ist. Das ist viel dann so diese Themen ansprechen, die dieses Werbeplakat ganz bewusst nicht anspricht. Das ist dann die Methode. Also jetzt nochmal bei der Bundeswehr, die sprechen halt ungerne übers Morden. Die sprechen ungerne darüber, dass da lauter Nazis im Militär sind. Die sprechen ungerne über sexistische Vorfälle. Das alles findet man nicht auf diesen Werbeplakaten wieder. Und indem man da einfach Slogans raufklebt, die irgendwie diese Themen behandeln, kriegt man es total gut hin, da eine subversive Message reinzukriegen. Weil alleine dass diese Themen auf so einem Poster stehen, ist schon subversiv.
Mhm. Ja, danke dir. Genau, das Ganze passt ja vielleicht auch ein bisschen in diesen Slogan, den ihr irgendwie habt, eben Adbusting gegen die Gesamtscheiße. Und jetzt, weiß ich nicht, könntest du das natürlich noch vertiefen, wenn du möchtest, wie man da jetzt vorgehen kann? Und ansonsten würde ich dir einfach offen lassen, nochmal mit der Frage so, was gibt's gerade noch, was dir wichtig ist zu sagen?
Ja, wie man das dann konkret macht, ich glaube, es ist einfach wirklich sehr viel Kreativität und Brainstorming gefragt und es ist gut, eine große Gruppe zu haben, in der man sich zusammensetzt, weil je mehr Leute man hat, die so gegenchecken, ob der Slogan funktioniert oder nicht, desto besser ist dann die Chance, dass er am Ende funktioniert. Ja, ansonsten für alle, die gerade zuhören und finden, hey, das ist total interessant, das möchte ich gerne mal bei mir in der Stadt haben. Sehr gerne schreibt uns eine E-Mail, bbsc@riseup.net. Wir kommen gerne in andere Städte und machen da Workshops und nehmen dann auch unsere Bücher mit. Ein paar Daten gibt es auch schon, kann man auf unserer Website finden.